If you want things to get better, you're going to have to stand for something.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserem heutigen PTFU. Heute geht's um die Denial-of-Service-Angriffe. Ich bin der Segufi und ich freue mich, dass ihr heute alle wieder mit dabei seid. Ja, heute geht's mal wieder um ein Hacker-Thema und zwar um Denial-of-Service-Angriffe. Und das ist eine sehr häufige Angriffsart, die man ab und zu auch in den Medien mitbekommt, wenn es mal wieder einen sehr großen Denial-of-Service-Angriff auf einen wichtigen Dienst gab. Und ja, was das genau ist, das erklären wir heute im PTFU. Ja, ich habe mal nach Bildern geschaut für Denial of Service und dann bin ich auf dieses Bild gestoßen und das stellt schon so einen Denial of Service Angriff gut dar. Nämlich, dass da viele kleine Monster sind, die da auf einen armen Server einhacken. Und ja, das ist so ein Denial of Service Angriff. Da geht es nämlich darum, koordiniert auf einen Dienst anzugreifen und ihn gezielt zu überlasten. Und ja, durch dieses Überlasten, das kann man über verschiedene Arten machen, zum Beispiel entweder die Netzanbindung überlasten, also die Bandbreite voll ausschöpfen, die Systemressourcen auslasten oder auch die Applikationen komplett auslasten. Und das Resultat davon ist, dass normale Anfragen nicht mehr bedient werden können. Also das System ist dann nicht mehr verfügbar, der Dienst ist nicht mehr verfügbar und es ist quasi offline. Ja, wenn wir über Hacking und IT-Sicherheit reden, da kommt man ja häufig an dieses Information Security Triangle mit den CIA-Zielen. Das hat nichts mit dem Geheimdienst zu tun, sondern es gibt so die drei großen Ziele der IT-Sicherheit da. Nämlich die Confidentiality, die Availability und die Integrity, also die Vertraulichkeit, die Verfügbarkeit und die Integrity. Und diese Denial-of-Service-Angriffe, die beeinflussen eigentlich nur die Availability, also die Daten und die Integrität der Daten und auch bleibt erhalten und auch, es gehen auch keine privaten Daten dadurch verloren oder an einen Angreifer über, sondern der Dienst ist halt nur nicht erreichbar, also ist gestört. Also die Availability wird durch solche DOS-Angriffe beeinflusst. Ja, es gibt verschiedene Arten von diesen Denial-of-Service-Angriffen. Der einfachste ist sicher so ein Single-Client-Angriff, also ein einzelner Client erzeugt sehr viele Anfragen. In der Praxis ist das natürlich relativ selten, es sei denn, man hat ein sehr kleines System, das relativ schwachfristig ist, weil sonst, wenn man jetzt einen großen Dienst hat oder so, da kann man als einzelner Client mit nur beschränkt viel Bandbreite und beschränkt viel Rechenkapazität nicht viel ausrichten. Aber es ist natürlich eine nette Sache, wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel gelangweilt in der Vorlesung oder auf dem Kongress sitzt und dann vielleicht irgendwie die Lichtsteuerung oder ähnliches DOS, damit sie nicht mehr funktioniert, dann tut sie es halt nicht mehr. Bei so IoT-Geräten oder so funktioniert das ziemlich gut, weil die haben natürlich nur begrenzt viele Systemressourcen, vor allem verglichen mit dann dem Notebook, das man dann vielleicht gerade vor sich hat. Ja, weil man als einzelner Client nicht viel ausrichten kann, gibt es dann die sogenannten Amplification Attacks, mit denen man andere Protokolle ausnutzt, um die Größe und Menge der Anfragen zu erhöhen. Das heißt also, wenn man ein Protokoll hat oder einen Dienst hat, wo man dann durch eine kleine Anfrage eine ganz große Antwort zurückbekommt oder eine ganz große Menge an Antworten zurückbekommt, dann ist das natürlich eine tolle Sache, wenn man halt diese Antworten umleiten kann an das Opfer, sodass man halt dann durch das Senden kleiner Anfragen das Opfer dann komplett überlasten kann. Das sicherlich häufigste heutzutage und vor allem die gefährlichste Art und Weise sind Botnetze. Das heißt also, es gibt also eine Menge von sogenannten Bots, also Clients, typischerweise durch Malware infiziert, also durch Programm, das im Hintergrund läuft und diesen Rechner dann fernsteuert, und die können dann koordiniert Anfragen schicken. Und das ist natürlich eine ganz gefährliche Art, weil auf der einen Seite haben wir natürlich sehr, sehr große Botnetze von infizierten Geräten, und ja, dadurch, dass diese Geräte dann halt sehr weit verteilt stehen, sind die natürlich sehr viel schwieriger abzuwehren als zum Beispiel so ein Single-Client-Angriff, der halt von einem einzelnen Punkt ausgeht, den man natürlich gut identifizieren kann. Und deswegen sind so Botnetz-Angriffe schwierig abzuwehren. Ja, oder ja, was es natürlich auch ab und zu gibt, ist dann der sogenannte Hacker-News, also der heiße Angriff. Ist dann, wenn zum Beispiel ein Betreiber überrascht vom Andrang wird, weil vielleicht ein neues Produkt gelauncht wird, oder man vielleicht auf Hacker-News oder bei Heise irgendwie erwähnt wird und ja, ganz viele Leute plötzlich auf die Webseite zugreifen wollen und der Betreiber davon gar nicht ausgelegt ist und dann die Webseite in die Grätsche macht. Aber das nur als kleiner Scherz am Rande. Ja, schauen wir uns mal diese Distributed Denial of Service Angriffe an. Da gibt es halt wieder wie zu Anfang auf diesem Bild viele unterschiedliche Anfragequellen. Und das Problem ist, dass diese halt sehr verteilt und heterogen sind. Also die kommen halt dann zum Beispiel weltweit verteilt, und man hat dann das Problem, dass man diese Angriffe, diese Anfragen von bösartiger Natur kaum von richtigen Anfragen unterscheiden kann. Zum Beispiel, wenn man zum Beispiel einen Webshop betreibt, kann man halt schwierig nur noch unterscheiden zwischen ja, den bösartigen Anfragen und von den gutartigen Anfragen, weil das ja alles irgendwie von Endnutzern kommt, und man kann nicht unterscheiden, ja, welchem jetzt da diese Anfragen von Malware geschickt werden und wo dann wirklich richtige Kunden hinterstehen. Ja, und ja, es gibt dann halt wenig Möglichkeiten auf Netzebene, diese ganzen Sachen zu identifizieren oder zu blockieren. Im Unterschied zum Beispiel zu so Amplification Attacks, wo halt dann ja, ungläufigere Protokolle hinkommen, ja, weil zum Beispiel ja, ganz viele NTP- oder DNS-Pakete ankommen. Die kann man natürlich von ihrem Pakettypen gut unterscheiden, oder zum Beispiel von einem sehr bestimmten Adressbereich. Da kann man halt dann einfach in der Firewall schon einstellen und entsprechende Pakete gar nicht weiter durchlassen. Ja, gehen wir nochmal auf Amplification ein. Bei Amplification und Reflection-Angriffen werden also andere Protokolle benutzt, um die Menge und Größe von Anfragen zu erhöhen. Und geeignet sind da Protokolle, die auf eine Nachricht mit vielen Nachrichten und oder mit großen Antworten reagieren. Typischerweise sind das dann Protokolle, die auf die kleine UDP-Anfragen mit großen Paketen beantworten. Das ist natürlich sehr praktisch, weil diese UDP-Pakete kann man sehr toll einfach rauspumpen, weil die komplett zustandslos sind. Beispiele dafür sind dann zum Beispiel NTP, DNS oder SNMP-Pakete. Und man braucht dann IP-Spoofing, also das Fälschen der abstellenden Adresse, um die Antwort auf das Opfer zu leiten, weil sonst bekommt man natürlich bei so einem Angriff die Antwort immer an sich selber zurück. Ja, und da hat man halt nichts von, wenn man sich selber durch so einen Amplification-Angriff ja, mit jeder Menge nutzlosen Paketen bombardiert. Das heißt, man muss da die Absenderadresse auf das Opfer umleiten. Und dann kann man halt mit relativ wenig Anfragen große Datenmengen erzeugen und dann zum Beispiel die Bandbreite von dem Zielsystem komplett auslasten. Ja, schauen wir uns nochmal so, aber das ist natürlich ein Beispiel für den Angriff. Das andere ist dann so ein sogenanntes Botnetz. Und ja, so Botnetze haben verschiedene Bestandteile. Auf der einen Seite natürlich ein rechts sehen wir das Opfer mit dem Bildschirm, der in Flammen aufgeht. Und ja, dieses Botnetz besteht halt aus vielen verschiedenen Bots, die halt dann die Anfragen an das Opfer schicken. In dem Fall ist es dann so ein Server und ja, die zwei PCs von den ahnungslosen Nutzern. Das Ganze wird kontrolliert durch einen Command- und Control-Server, der die Kommandos an die Bots schickt. Und im Hintergrund ist der Angreifer, der halt nur mit dem Command-Control-Server interagiert. Das ist so eine typische Struktur, mit der man halt so ein Botnetz Botnetz steuern kann. Das heißt, der Angreifer ist im Hintergrund, interagiert gar nicht direkt mit dem Opfer oder den Bots, sondern steuert das nur über den Command-Control-Server. Und ja, die ahnungslosen Bots, die schicken dann jede Menge Anfragen an das Opfer, das dann, wo dann das Zielsystem zum Beispiel die Grätsche macht und nicht mehr weiter erreichbar ist. Ja, Beispiele für so Botnetze sind dann zum Beispiel Zeus, Mirai und Konfika. Die gingen auch teilweise durch die Medien. Und das Erwähnenswerte ist da zum Beispiel Mirai. Das ist halt ein Botnetz für IoT-Hardware. Das heißt, das wurde auf so IoT-Hardware wie zum Beispiel diesen ganzen Routern installiert. Und da ging es halt einfach funktioniert, indem es halt eine Liste mit Standardpasswörtern und Benutzernamen ausprobiert hat und ja, dann einfach hart diese Liste durchgegangen ist. Und ja, es gibt viele von diesen Geräten, wo halt die Passwörter nicht geändert wurden. Und ja, dann konnte Mirai diese ganzen IoT-Geräte einfach so infizieren. Alternativ ist natürlich auch immer beliebt das Installieren über Mail-Anhänge. Das heißt, Nutzer doppelklicken irgendwelche Anhänge oder irgendwie Drive-by-Installationen. Also während ein Nutzer eine Software installiert, wird im Hintergrund noch was anderes installiert. Oder auch Exploits, wenn halt ein Betriebssystem eine Sicherheitslücke hat, die noch nicht gepatcht wurde. Und ja, darüber bekommt man dann halt so Malware auf die Rechner, die dann zu Bots werden, und diese können dann über diesen Command-Control-Server, den wir gerade gesehen haben, gesteuert werden. Dieser kann dann auf der einen Seite Anweisungen an die Bots verteilen, wie zum Beispiel, ja, starte einen Angriff auf Ziel so und so, oder auch Daten einsammeln ja, Daten zurück von den Bots übertragen. Zur Steuerung werden häufig normale Protokolle verwendet, wie IRC, HTTP und DNS, und ja, damit bleibt man dann häufig unter dem Radar, weil ja DNS und HTTP ja schon ziemlicher Standard-Traffic ist. Alternativ zu so einer zentralisierten Struktur mit einem Command-Control-Server gibt es halt auch dezentrale Architekturen, wo es dann zum Beispiel über so eine Peer-to-Peer-Struktur die Bots gesteuert werden. Vorteil ist da, dass man halt dann nicht eine zentrale Stelle hat, die vielleicht abgeschaltet werden kann. Also ja, wenn man ein Botnetz abschalten möchte, ist natürlich müßig, dann irgendwie den einzelnen infizierten Rechnern nachzurennen, sondern dann versucht man so die zentrale Command- und Control-Server abzuschalten. Und dadurch dann das ganze Botnetz lahmzulegen. Dagegen sind natürlich dann so Peer-to-Peer-Architekturen immun. Die sind natürlich aber auch komplexer in der Entwicklung und Steuerung und erfordern natürlich auch, dass die Clients untereinander direkt miteinander kommunizieren können, was ja auch nicht immer so einfach der Fall ist. Ja, nun habe ich viel darüber gesprochen, wie so Denial-of-Service-Angriffe funktionieren. Jetzt geht es mal darum, wie man das Ganze abwehren kann. Ja, die intuitive Art und Weise wäre natürlich einfach, die Ressourcen zu erhöhen. Das heißt also, man skaliert einfach seine verfügbare Hardware hoch, mehr Server, mehr Bandbreite, in der Hoffnung, dass man es abwehren kann. Das ist dann natürlich so das Naheliegendste, aber es ist natürlich auch ja, nur so mäßig sinnvoll, weil so ein Denial-of-Service-Angriff ist natürlich der absolute Ausnahmefall. Das heißt, in der Regel passiert das nicht und es macht natürlich wenig Sinn, unendlich viele Ressourcen vorzuhalten, die man nie braucht. Wegen gibt es also Abwehrstrategien. Auf der einen Seite On-Site-Abwehrstrategien, die man also bei sich selber im Rechenzentrum implementieren kann. Zum Beispiel, indem man White- oder Blacklisting einführt, indem man Login-Beschränkungen macht, indem man Captchas einführt. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, dass man dann irgendwelche kleinen Rätsel lösen muss. Browser-Detection macht, also dann versucht dann ja, über Browser-Detection richtige Kunden zum Beispiel von ja, Fake-Anfragen zu unterscheiden oder auch einfach ganz Adressbereich zu sperren, um dann halt ja, diese infizierten Systeme und Bots irgendwie abzuwehren und die ganze Last von seinem Angriff zu reduzieren. Effektiv sind vor allem halt auch Offsite-Maßnahmen, das heißt also Maßnahmen, die man nicht im eigenen Rechenzentrum macht. Man kann zwar wie seinen Dienst ganz oder teilweise in die Cloud migrieren. Das skaliert natürlich sehr viel besser und dann kann man im Falle von so einem Angriff halt auch einfach zeitweise deutlich mehr Systemressourcen bereitstellen. Man kann außerdem Caching einführen und dann viele Anfragen direkt aus dem Cache beantworten. Das spart natürlich enorm viel Last im Vergleich zu, wenn man diese Anfragen dann einzeln beantworten müsste und vielleicht dann ja, diese Startseite zum Beispiel von der Webseite ja ständig neu rendern müsste. Wenn die einfach fertig im Cache liegt, ist das natürlich deutlich schneller zu beantworten. Und das Ganze kann man dann zum Beispiel auch in die Cloud verlagern und dann zum Beispiel über ein CDN ausliefern lassen. Was ein CDN ist, schauen wir uns gleich noch an. Und man kann natürlich noch das BGP-Routing anpassen und dann darüber auch solche Angriffe abwehren. Ja, CDN habe ich gerade schon gesagt, das ist ein sogenanntes Content Delivery Network. Und ja, dies ist ein Netzwerk von Servern zur Bereitstellung von großen Datenmengen. Und diese sind weit verteilt und haben eine sehr gute Anbindung. Und diese verwendet ihr eigentlich tagtäglich, unzählige Male. Die sind nämlich total populär für zum Beispiel Streaming-Dienste, für zum Beispiel Videos wie YouTube und Netflix, Downloads von großen Dateien, Bildern und populäre Bibliotheken. Also wenn ihr auch auf irgendwelche Webseiten geht, da im Hintergrund irgendeine populäre Bibliothek verwendet wird, wird das häufig also direkt aus einem CDN nachgeladen. Ja, und diese erlauben es dann halt, das eigene Netz durch halt so einen vorgelagerten Cloud-Dienst zu abzuschirmen und dann zum Beispiel mit Caching jede Menge Anfragen schon zu bedienen. Und das Ganze kann man natürlich dann noch erweitern durch Mitigation, Detection-Methoden, um DDoS-Angriffe zu reduzieren und das Ganze natürlich einfach immer weiter hoch zu skalieren, um dann mit der Größe des Angriffs mitzuwachsen. Ja, wie funktioniert so ein CDN? Ja, die Frage, Hauptfrage in so einem ist bei so etwas von, wie kann man einfach und stabil die Last auf solche Server verteilen? Und das macht man typischerweise über DNS. Ja, auf der rechten Seite sehen wir so die typische zentralisierte Struktur, wo wir halt sehen, dass wir verschiedene Clients haben und in der Mitte steht irgendwo ein zentraler Server. Und beim CDN hat man nicht diesen einen zentralen Server, sondern hat viele verschiedene Server, das sieht man halt unten, die halt näher an den Clients dran stehen. Das heißt, wir haben also viele verschiedene Server und ja, jeder von diesen Clients hat halt einen Server geografisch in der Nähe stehen. Das heißt, wenn jetzt ein schönes Beispiel ist, wenn ihr jetzt ein YouTube-Video euch anschaut, das kommt nicht von der YouTube-Firmenzentrale in New York, sondern ja, das kommt aus einem von einem lokalen CDN-Server, der irgendwo bei euch in der Nähe ist. Das sieht man auch häufig einfach an der Latenzzeit, also wenn ihr so einen Server mal anpingt und der hat eine Pingzeit von 10 Millisekunden oder so, dann kann der unmöglich in den USA stehen, weil da die Latenz dann doch eher so im Bereich von 100 Millisekunden ist. Einfach physikalisch bedingt durch die Leitungslänge. Ja, und ja, nun geht es darum. Und, ja, und diese CDN-Server sind halt eine tolle Sache, weil die auf der einen Seite natürlich ganz toll die Last verteilen können. Auf der anderen Seite vermindern sie aber auch die Menge der Daten, die übertragen werden müssen. Das heißt also, wenn man halt den Server näher zum Benutzer bringt, dann braucht man dann nicht so viel Daten über Leitungen zu übertragen. Weil wenn zum Beispiel der Server schon direkt beim Provider steht, was man zum Beispiel im Falle von diesen ganzen Streaming-Diensten macht, geht dann so ein Streaming-Dienst zum Provider, sagt von hier, ich weiß übrigens, was eure Kunden machen, nämlich 50% von dem Traffic, den die so machen, zum Beispiel dann bei Videodienst wie Netflix oder so, das ist halt ja, sehr, sehr große Datenmengen und ja, die sagen dann von, hey, hier, eure Kunden, die gucken, ja, total viel Videos bei uns und das macht halt 50% von eurem Traffic aus. Ja, wir machen Deal. Ich habe hier so ein Rack, das stellt er bei euch auf, guckt, dass er immer Strom hat und schön trocken steht und ja, dafür frühstückt das 50% von diesem Traffic ab, den ihr dann nicht über euer Peering, über zentrale Internetknotenpunkte schicken müsst. Dadurch spart ihr euch enorm viel Bandbreite und Geld und Aufwand. Und ja, das ist so eine Win-Win-Situation. Auf der einen Seite bekommen meine Kunden ihre Videos gut angeboten, auf der anderen Seite spart ihr jede Menge Geld und Traffic ein. Ja, und dadurch kommen dann halt diese Server wirklich nahe zum Kunden hin. Ja, aber nun zurück zur Ausgangsfrage. Wie kann man stabil und einfach Last auf diese Server verteilen? Ja, das kann man machen, häufig über DNS. DNS, das ist Domain Name System, und das löst den Domainnamen nach IP-Adresse auf. Also wenn ihr zum Beispiel auf chaospod.de surfen wollt, ja, dann schaut euren Browser erstmal nach und ja, fragt es mal an, ja, welche IP-Adresse gehört zu chaospod.de? Und ja, dann antwortet ein DNS-Server mit der Antwort, ja, IP-Adresse so und so. Und das nutzen CDNs, indem sie halt dann die IP-Adresse zurückgeben und ja eine sehr kurze Gültigkeitsdauer mitgeben. Also sagen von hier, ja, kannst du hier, nimm mal diese IP-Adresse, aber das geht nur ein paar Minuten und danach musst du wiederkommen. Und ja, dadurch kann man halt dann sehr schnell unterschiedliche IP-Adressen je nach Anfrage herausgeben und dadurch sehr gut die Last verteilen. Und das Schöne ist, dass DNS halt ein Protokoll ist, das sich sehr, sehr gut skalieren lässt und sehr, sehr performant ist, weil ich meine, das ist ja was total Alltägliches, dass jemand halt irgendwie eine Domain surft und man diese Adresse dazu auflösen muss. Das heißt, das skaliert sehr gut und ist sehr performant und deswegen erlaubt es dann halt sehr gut und auch stabil unter großen Lastsituationen solche Anfragen an verschiedene Server zu verteilen. Ja, und das war's auch schon. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und abschließend möchte ich noch von dieser kleinen künstlerischen Darstellung von einem Distributed Denial of Service Angriffe. Ja, es freut mich, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ich wünsche euch viel Spaß am Gerät und lasst euch nicht hacken. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Chaos Computer Club.